You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ich begrüße euch zu den Antifa-News hier bei Radio Korax und in der Übernahme beim Pi-Radio-Verbund Berlin-Potsdam. Diese Ausgabe der Antifa-News gibt sich erneut einen antirassistischen Fokus. Und dazu gibt es allen Grund. Gerade haben die Behörden damit begonnen, erneut Sammelabschiebungen nach Afghanistan zu fliegen. In der letzten Woche ist am Mittwoch in Frankfurt eine Chartermaschine gestartet. An Bord 34 afghanische abgelehnte Asylbewerber, Zielflughafen Kabul. Das war die erste von einer ganzen Reihe von Sammelabschiebungen nach Afghanistan, die nun beginnen sollen und die eine Signalwirkung haben sollen. Bisher wurden Menschen aus Afghanistan, deren Asylanträge abgelehnt wurden, oft nicht unmittelbar abgeschoben. In den letzten Jahren gab es nur einzelne Abschiebungen nach Afghanistan. Aber die Bewertung Afghanistans hat sich in der deutschen Politik nun geändert. Innenminister de Maizière hat in den letzten Monaten in einer regelrechten Kampagne dazu gedrängt, vermehrt nach Afghanistan abzuschieben. Offiziell heißt es nun, Afghanistan ist zumindest teilweise sicher. Also kann in bestimmte Gebiete abgeschoben werden. Grundlage dafür ist auch ein Rücknahmeabkommen mit der afghanischen Regierung. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über den Hintergrund dieses Abkommens.
Im Oktober gab es Verhandlungen zunächst mit der EU und verschiedenen Geberstaaten und so weiter und Afghanistan. Da wurden Afghanistan mehrere, 14 oder 17 Milliarden Euro zugesprochen als Unterstützung. Gleichzeitig wurden diese Verhandlungen zur Abschiebung, also dass Afghanistan Abgeschobene wieder zurücknimmt, geführt. Da wurde, soweit wir das wissen, damit gedroht, bisherige Unterstützung einzufrieren bzw. zu streichen. Und soweit wir wissen, zahlt Deutschland zum Beispiel den kompletten Sold der Regierungspolizei in Afghanistan. Wenn damit gedroht wird, das zu streichen, dann ist das zum einen fahrlässig, zum anderen natürlich ein ganz, ganz gehöriges Druckmittel. Ne? Und so hat schließlich die Regierung in Kabul nachgegeben und hat gesagt, okay, dann willigen wir ein in die Abschiebung auch ohne Pass. Ne? Also ansonsten war es ja sehr schwierig, einen Pass zu kriegen und es waren eben nur in Ausnahmefällen Abschiebungen möglich. Und das hat sich jetzt eben aufgrund dieses Deals geändert. Da ist besonders pikant, dass man hier mit sehr viel Geld die Kabuler Regierung erpresst und gekauft hat. Und ein großer Teil dieser Mittel, die jetzt von der Gebergemeinschaft Afghanistan zur Verfügung gestellt werden, sollen in die Korruptionsbekämpfung gehen. Und wie das gehen soll, dass man erst eine Regierung kauft und sie dann dazu animiert, gegen Korruption vorzugehen, das ist mir ein Rätsel.
Die Korruption in Afghanistan ist nur ein Teil der Instabilität des Landes. Es stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung auf die Idee kommen kann, Afghanistan könnte teilweise sicher sein. Thomas Ruttig ist Afghanistan-Experte, Co-Direktor bei Afghanistan Analysts Network und hält sich selbst immer wieder in Afghanistan auf.
Zum einen muss man ein bisschen genau hingucken, was die Regierung sagt. Von einem sicheren Herkunftsland redet sie ja offiziell nicht. So ist Afghanistan auch offiziell nicht eingestuft. Aber wo das Problem liegt, ist, dass die Bundesregierung immer wieder behauptet und auch die Innenministerkonferenz sagt, dass es in Afghanistan, und das ist jetzt das Zitat, ausreichend sichere Gebiete gibt, also sogenannte Inlandsfluchtalternativen. Das ist aber ehrlich gesagt eine gewagte Formulierung. Natürlich ist die Sicherheitssituation in Afghanistan, das ist ein sehr großes Land mit 34 auch sehr diversen Provinzen, nicht überall gleich unsicher. Aber ich glaube, man kann es am besten beschreiben, indem man sagte, es gibt mehr oder weniger unsichere Gebiete. Also Gebiete, die völlig ruhig sind, gibt es nicht. Die Bundesregierung sagt auch nicht, um welche Gebiete es sich bei ihrer Einschätzung nach handelt, bei diesen sicheren Gebieten. Sie sagt, sie wird nicht öffentlich. Es gibt interne Berichte, da werden einige Provinzen genannt, unter anderem die Zentralprovinz Bamian, weil es da halt nur in Anführungsstrichen über mehrere Monate, das bezieht sich auf einen EU-Bericht, der 9 bis 10 Monate im letzten Jahr betrifft, 30 sogenannte sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben hat. Also das alles von gezielten Morden an Regierungsvertretern durch Taliban und andere Aufständische, Selbstmordanschläge, Gefechte zwischen Regierungstruppen und Aufständischen und so weiter.
Nach Angaben von Pro Asyl sind im ersten Halbjahr 2016 1600 Zivilisten ums Leben gekommen, 3500 Menschen wurden verletzt. Diese Zahlen zeichnen das Bild eines Bürgerkriegslands.
Zum einen muss man erstmal sagen, dass sich die derzeitige Phase des Krieges in Afghanistan, die kriegerischen Auseinandersetzungen in unterschiedlichen Formen dauern ja da schon etwa 40 Jahre an. Ich meine jetzt aber die Phase seit 2001, seit dem Sturz des Taliban-Regimes und der US-geführten Intervention gegen Taliban und Al-Qaida. Der Krieg eigentlich beendet werden sollte, aber letztendlich eskaliert ist. Man hat die Taliban am Anfang geschlagen, dann für geschlagen erklärt, aber dafür gesorgt durch eine sehr negative Politik, die halt unter anderem Korruption in der Regierung duldete und so weiter. Als die Taliban wieder Zulauf bekamen, dann wurde gegen bewaffnete Aufständische vorgegangen und immer neue Leute sind in die Arme getrieben worden, sodass die ganze Sache eskaliert ist. Am Anfang konnte man da noch öffentliche Daten verwenden, um das einschätzen zu können. Das ist inzwischen alles eingestellt werden, was halt auch eine Kritik sehr schwierig macht, was sicher auch Absicht ist. Der einzige wirklich gute Gradmesser für die Intensität des Krieges sind die Zählungen der UN, der zivilen Opfer. Das hat erst 2009 angefangen, aber seitdem geht diese Zahl mehr oder weniger kontinuierlich, nicht sehr stark in die Höhe, ist aber auf einem sehr hohen Niveau und insgesamt ist Afghanistan auch einer der intensivsten bewaffneten Konflikte, die es weltweit noch gibt. Also insofern ist dieses Gerede von relativer Sicherheit vielleicht nur relativ niedrig, wenn man es mit dem im Moment natürlich sehr brutalen Höhepunkt in Syrien um Aleppo vergleicht.
Dass die Bundesregierung Afghanistan als zumindest teilweise sicher bewertet, ist in gewisser Weise auch folgerichtig. Denn wie stände die Regierung wohl da, wenn sie eingestehen müsste, dass der NATO-geführte Bundeswehreinsatz keinen Frieden gebracht und ein zerrüttetes Land hinterlassen hat? Die Sammelabschiebungen nach Afghanistan sind aber auch Teil eines Kalküls, das in der Flüchtlingsdebatte signalisieren soll, Deutschland hält dem Flüchtlingszustrom stand und zeigt sich als handlungsfähig mit harter Hand.
Ganz generell ist die Stimmung jetzt so, man will Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen, sondern man will sie nach Möglichkeit abservieren, abschieben, um hier zu zeigen, Deutschland ist nicht so freundlich, wie es möglicherweise im letzten Sommer gewesen ist oder den Anschein hatte. Das ist ganz klar auch das Signal nach außen wie auch nach innen, ne? Dass über solche Abschiebungen die Innenminister immer gerne Handlungskompetenz und konsequentes Handeln und auch eine gewisse Härte zur Schau stellen, sodass auch Leute, die was gegen Flüchtlinge und gegen Ausländer haben, dann möglicherweise wieder die CSU wählen werden. Das ist natürlich ein Kalkül. Diese Entscheidung des Bundesinnenministeriums, die ja auch von einigen Länderinnenministerien, unter anderem Bayern, mitgetragen wird, ist eine politische Entscheidung. Man will Afghanen abservieren, man will sie zurückschicken, aus den Gründen, weil man sagt, Deutschland ist da und wir machen jetzt diese Abschiebung, damit alle anderen Afghanen sehen, okay, es rentiert sich nicht, nach Deutschland zu kommen. Hier werden Personen missbraucht als Mittel zum Zweck der Abschreckung und man schert sich um ihre Sicherheit. Also um das, was nach dieser Abschiebung passiert, schert man sich überhaupt nicht.
Die Menschen, die jetzt abgeschoben werden, sind Verwaltungsmaterial eines eiskalten politischen Kalküls. Was ihnen in Afghanistan widerfahren wird, spielt dabei keine Rolle und man will es letztlich auch nicht so genau wissen.
Zum einen sagt die Bundesregierung ja, wir haben ein Abkommen mit Afghanistan. Auf dessen Grundlage können wir nur die Leute nach Kabul bringen oder zu einem anderen vereinbarten Flugplatz. Da gibt es noch einen Mazar-e-Sharif in Nordafghanistan, der auch mit deutschem Geld ausgebaut worden ist. Und die afghanische Regierung sagt in diesem Abkommen zu, dass sie ihre Staatsbürger wieder zurücknehmen und dann selber dafür verantwortlich seien, diese in diese sogenannten sicheren Gebiete weiter zu expedieren. Aber wenn man vor Ort mal hinguckt und meine Kollegen, die in Kabul arbeiten, auch im Moment viele Afghanen dabei, die können nicht wirklich sagen, was mit den Leuten weiter passiert. Wir wissen, dass von den letzten 34 sechs oder sieben, glaube ich, von einer UN-Zweigorganisation erstmal untergebracht werden mussten in Kabul vorübergehend, weil die nicht wussten, wo sie hingingen. Die anderen sind schon irgendwie wieder bei ihren Familien gelandet. Aber das gibt eine gewisse Sicherheit. Aber wenn die in ihre Heimatprovinzen zurückkommen, dann können alle möglichen Kräfte wieder versuchen, sich an die Leute ranzumachen. Viele von denen haben konkrete Bedrohungen erfahren und die Netzwerke sowohl von Taliban, aber auch von kriminellen Netzwerken, die zum Teil auch mit der Regierung verbunden sind, haben natürlich Zugriff auf solche Leute. Und wenn da jemand dabei ist, mit dem Leute wirklich noch ein Hühnchen zu rupfen haben, dann gibt es da keine Sicherheit.
Auch die Afghanen, die jetzt nach Kabul abgeschoben worden sind, zum Teil kommen sie gar nicht aus Afghanistan, sondern sind schon als Kinder nach Iran oder nach Pakistan geflüchtet, kennen sich da überhaupt nicht aus, haben keine Kontakte, haben dort keine Möglichkeit, ihr Leben zu verdienen. Das wird dann dazu führen, dass ein großer Teil der Leute, die abgeschoben werden, sich sofort wieder auf den Weg macht, sofort wieder in verschiedene Nachbarstaaten geht und, sofern sie Verwandte haben, die das Geld auftreiben können, auch sofort wieder in Richtung Europa sich auf den Weg macht oder in Richtung anderer sicherer, vermeintlich sicherer Staaten. Das heißt, hier werden in großer Weise sekundäre Fluchtbewegungen in Marsch gesetzt. Und ob jetzt diese Abschiebung in dem Sinne nachhaltig ist oder nicht, das interessiert aber die Behörden nicht. Ne? Genauso wenig, wie es sie interessiert, dass sich hier durch die Panikmache bei nicht nur afghanischen, sondern auch anderen Flüchtlingen dafür sorgen, dass viele in die Illegalität gehen oder eben aus Deutschland flüchten. Das, denke ich mal, das wird erstmal alles als Erfolg gebucht, ne? Weil das Ziel, was die Innenminister verfolgen, ist, Deutschland möglichst hässlich, möglichst unattraktiv zu machen für Flüchtlinge. Und das wird ihnen auf diese Tour schon gelingen.
Deutschland unattraktiv für Flüchtlinge zu machen, dafür wissen deutsche Behörden schon, einige Mechanismen in Gang zu setzen. Was das für die betroffenen Menschen bedeutet, dafür muss man nicht mal nachverfolgen, was ihnen dann in Afghanistan widerfährt, sondern es reicht schon, sich zu vergegenwärtigen, was ihnen hier in Deutschland unmittelbar vor der Abschiebung geschieht.
Wir haben teilweise dramatische Geschichten miterlebt. Ein Mann aus der Gegend von Kempten war schon vor der Abschiebung geflüchtet, in Richtung Frankreich unterwegs, wurde in Baden-Württemberg aufgegriffen, kam dann dort in eine Hafteinrichtung in Pforzheim, hat dort einen Suizidversuch gemacht, kam in die Psychiatrie und wurde dann von dieser Psychiatrie aus nach Frankfurt gefahren, hat während der Fahrt nochmal versucht, sich selbst zu verletzen und wurde dann in einen sogenannten Bodycuff gesteckt, wo über einen Ledergürtel Arme und Bein gefesselt werden, sodass die Person praktisch bewegungsunfähig ist. Und so kam er an Frankfurt am Flughafen an, völlig verstört. Und in dem Fall hatte der Rechtsanwalt aber tatsächlich Erfolg mit der Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Und kurz bevor der Flieger losging, konnte dieser junge Mann dann eben in Sicherheit gebracht werden. Der ist dann aber abends um 9 immer noch bei der Bundespolizei in Frankfurt gesessen und man war sich nicht klar, zu welcher Einrichtung und unter welcher Zuständigkeit jetzt das Weitere für den jungen Mann läuft. Ich hoffe, dass er inzwischen in einem Krankenhaus angekommen ist und dass er behandelt wird. Ein anderer Fall ist fast noch dramatischer. Der wurde morgens um 5 von der Polizei gesucht, hat sich versucht, der Verhaftung zu entziehen durch einen Sprung aus dem Fenster, ist 5 Meter tief gestürzt, ist dann mit Verletzungen in eine Psychiatrie gebracht worden, in Dingolfing, ist dann aus dieser Psychiatrie wenige Stunden später geflüchtet und ist in der Gegend umhergeirrt. Dann haben ihn Unterstützer nach Landshut in die Notaufnahme gebracht am Abend. Dort hat dann die behandelnde Ärztin gesagt, ja, sie muss jetzt als erstes einmal die Polizei verständigen. Daraufhin ist er wieder abgehauen und konnte dann nachts um 2 dann wieder überredet werden, dass er nach Dingolfing in die Psychiatrie zurückgeht, weil ja die Abschiebung, die akute Abschiebung jedenfalls nicht mehr droht. Er hat Rückenverletzungen, ist psychisch völlig neben der Kappe. Und auch dieser Fall zeigt, dass es da eine Hetzjagd gegeben hat auf viele Flüchtlinge in Bayern.
Staatliche Behörden veranstalten eine Hetzjagd quer durch Deutschland, um Flüchtlinge in ein Abschiebeflugzeug zu zwingen, um sie in ein Land zu bringen, in dem ihr Schicksal völlig ungewiss ist. Wenn der Staat ein normativer Maßstab ist, viele Bürger und viele autoritäre Charaktere halten ihn dafür und auch der Staat hält sich dafür, wenn also der Staat ein normativer Maßstab ist, wie soll man dann etwa einem Neonazi erklären, dass seine Gewalt gegen Flüchtlinge moralisch verwerflich ist? Eifert hier der kleine Mann, etwas erhitzt vielleicht, nicht einfach nur dem nach, was der große Vater Staat ihm mit eiskaltem Kalkül vormacht? Alle die, die ein Problem mit rassistischer Gewalt haben, müssen unweigerlich auch ein Problem mit der Gewalt des Staates haben. Und so kommt es in dieser Zeit mehr denn je darauf an, die Solidarität mit den Geflüchteten zu organisieren. Stefan Dünnwald sagt, welche realen rechtlichen Möglichkeiten es gibt, eine anstehende Abschiebung zu verhindern oder zumindest aufzuschieben.
Wichtig wäre jetzt zu gucken, wie lange sind die Flüchtlinge schon da? Sind sie gut integriert? Haben sie vielleicht Arbeit? Dann wären sie, wenn sie länger als 4,5, 5 Jahre schon in Deutschland sind, dann wären sie ein Fall für die Härtefallkommission. Dann könnte man sie versuchen, rechtzeitig der Kommission zuzuschieben, sodass über die Härtefallkommission möglicherweise noch Leute in einen Aufenthaltsstatus kommen. Und in anderen Fällen empfiehlt es sich, die Situation gemeinsam mit den Anwälten der Leute nochmals zu betrachten und möglicherweise Folgeanträge zu stellen, weil die Situation für den einen oder anderen Afghanen in Afghanistan sich zum Schlechteren gewendet haben kann und dann könnte auch ein Folgeantrag Erfolg haben. Das sind so die rechtlichen Möglichkeiten. Kirchenasyl ist eine Möglichkeit, jemanden für eine befristete Zeit einer Abschiebung zu entziehen, in Schutz zu nehmen. Aber Kirchenasyl alleine ist noch keine Lösung, noch keine Perspektive für einen Aufenthalt. Es bringt aber die Zeit, dass man sich einer Abschiebung entziehen kann und überhaupt mal Zeit, Gelegenheit hat, zu überlegen, was sind denn die Chancen, was sind die Möglichkeiten.
Diese Möglichkeiten, soweit es geht, auszuschöpfen, darauf kommt es jetzt gerade an, denn die nächste Sammelabschiebung ist für den 28. Dezember geplant. Die Behörden erhoffen sich wohl, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Proteste ausbleiben. Ganz störungsfrei ist die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan letzte Woche nämlich nicht verlaufen. Am Mittwoch haben mehrere hunderte Menschen am Frankfurter Flughafen gegen die Abschiebung protestiert. Diese Proteste müssen mehr werden. Es muss nach effektiveren Strategien gesucht werden gegen eine unmenschliche Abschiebemaschinerie, gegen die Drangsalierung des flüchtigen Lebens. Und das waren soweit die Antifa-Nachrichten auf Radio Korax mit einer etwas ernüchterten Bilanz. Die Antifa-News könnt ihr an jedem Donnerstag in den drei Tagsübermagazinen von Radio Korax hören oder nachhören unter freie-radios.net. Und damit gebe ich hier zurück ans tagesaktuelle Programm.